Herzlichen Dank, ihr Lieben, für diese Lobpreiszeit. Mehr Liebe, mehr Vollmacht, mehr von Jesus in unserem Leben. Wollen wir das? Wenn ihr das wollt, dann passt der Predigttext für heute, der Bibeltext, glaube ich, sehr, sehr gut. Weiß jemand noch, worum es in meinen letzten beiden Predigten ging? So das Hauptschlagwort? Schwebt es noch vielleicht irgendwie jemand so vor? Einheit, Einheit. Wer das nachhören möchte, die Predigten sind über unsere Webseite abrufbar. Man kann das nachhören. Einheit, darum ging es in meinen letzten beiden Predigten. Die ist Gott sehr, sehr wichtig. Das ist auch ein Anliegen vom Epheserbrief, den wir im Moment gerade mittwochsabends durchgehen, bei den Im Glauben wachsen Treffen. Was ist das Ziel der Einheit? Ich habe es mal ein bisschen salopp formuliert. Jesus soll wachsen. Also Jesus ist schon groß, also er muss nicht mehr wachsen, aber damit möchte ich ausdrücken, sein Einflussbereich, der Einflussbereich von Jesus in dieser Welt, der soll zunehmen. Der soll größer werden. Das hat mit diesem Bild zu tun, das auch im Epheserbrief verwendet ist. Da ist die Rede von einem Körper. Wir als Gemeinde Jesu verkörpern ihn in dieser Welt. Wir sind ein Organismus, ein geistlicher Organismus, der durch Jesus geschaffen wurde, durch sein Kommen vor 2000 Jahren, durch dann sein Wiederkommen durch den Heiligen Geist. Und dieses Bild, das drückt aus, was ich damit meine, Jesus soll wachsen. Im Epheserbrief ist die Rede davon, Jesus ist der Kopf seines Leibes, seines Organismus, seines Körpers und wir, seine Anhänger, wir sind dann so die Körperteile, die Bindeglieder, die den ganzen Körper dann ausmachen. Und das betrifft jetzt nicht nur uns hier in der Gemeinde als EFG Hemsbach, ob ihr jetzt bei Zoom dabei seid oder hier im Gottesdienst oder es nachhört, sondern dieses Bild, das umfasst alle, die an Jesus glauben. Und wir gehören als Gemeinde hier in Hemsbach an unserem Blatt mit dazu. Das Ziel der Einheit, ich habe es mal so salopp formuliert, Jesus soll wachsen. Sein Körper, wo wir mit reingenommen sind, der soll zunehmen, der soll größer werden, der soll sich ausweiten. Jesus soll wachsen, Wachstum. Wie sieht dieses Wachstum aus? Das eine ist, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden, also dass sie dazukommen, so kann die Gemeinde wachsen, der Leib Jesu wachsen. Das ist dann zahlenmäßig, da kommen immer mehr Quanten dazu, also Füße dazu, Leute, die hier reinlaufen und hier mit dabei sein wollen. Aber nicht nur zahlenmäßiges Wachstum ist damit im Blick, sondern Jesus bekommt auch dadurch mehr Einfluss, dass die, die schon dabei sind, qualitativ wachsen. Also ihr Zustand als Gläubige sich verbessert, die Qualität ihres Christseins zunimmt. Das passt sehr gut zu dem Lied, was wir gerade gesungen haben, mehr Liebe. Mehr Vollmacht, mehr von dir, Jesus, in meinem Leben. Und wo ich vorhin gesagt habe, so in dem einen zahlenmäßigen Wachstum kommen neue dazu, kommen Quanten neu dazu, die Füße. Und im anderen könnte man sagen, die Quanten fangen an, besser zu riechen. Ja? Also ja, die Füße werden gewaschen, sie werden beweglicher, sie werden kräftiger, trittfester und so weiter. Also qualitatives Wachstum und zahlenmäßiges Wachstum. Beides ist im Blick und für beide Arten von Wachstum ist die Einheit sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wer gestern Abend das Spiel geschaut hat, wo Deutschland mit auf dem Rasen war. Gibt ein paar. Ich bin da zufällig am Schluss noch mit reingestolpert. Und das hat mir eigentlich sehr schön vor Augen gemalt, wenn da so eine Fußballmannschaft unterwegs ist, wenn die kein Team sind, vergiss es. Ja? Also wenn die nicht schaffen, irgendwie aufeinander zu achten und miteinander da auf dem Platz unterwegs zu sein und wirklich gemeinsam ein Ziel verfolgen, nämlich möglichst geschickt mit den Schwierigkeiten, die ihnen der Gegner verursacht, umzugehen, um den Ball selber bei denen ins Tor reinzukriegen, dann können sie im Grunde einpacken, dann brauchen sie nicht dabei sein. Das betrifft aber nicht nur die Mannschaft, es betrifft auch den Verein. Ja, also in dem eine Fußballmannschaft ist, wenn der auch keine Einheit bildet, dann klappt es ja auch nicht. Dann ja, steht da ja keiner wirklich hinter den Spielern. Das sieht man manchmal, wenn da so irgendwie kleine, wie nennt man diese Liga, die so ganz am Anfang ist, Kreisliga vielleicht, ich bin da nicht so ein Experte, aber wenn die ja dann ihre Spiele haben und die Kleinen rennen dann auf dem Fußballplatz rum und dann stehen die Eltern dabei und feuern die an und so weiter, das brauchen die, das tut denen gut. Und ich denke, so ist es auch mit dem Wachstum und wie wichtig die Einheit fürs Wachstum ist, das qualitative Wachstum und das zahlenmäßige Wachstum. Wenn es mehr werden, die dazukommen, dann vergrößert sich das Potenzial für die Mannschaft. Dann können mehr Spieler ausgewählt werden, die gut genug sind, damit sie dann auch das Spiel machen können. Aber auch man hat mehr im Verein mehr Zuarbeiter, Leute, die dahinter stehen. Die sind dann zwar nicht auf dem Platz zu sehen, aber die bringen dann halt eben, ich sag mal, den Verletzten vom Feld oder holen die Erfrischungssachen her. Oder eben Unterstützung, die machen Werbung, die drucken Trikots und so weiter. Oder jubeln einfach ihren Leuten zu oder trösten die nach dem Spiel, was nicht so gelungen ist, bauen die wieder auf. Das ist so dieses, ja, wo das eben mit reinwirkt, wenn mehr Leute dazukommen und da eine Einheit ist, dann erhöht es das Potenzial. Und das andere ist ja mit der Qualität, mit dem inhaltlichen Wachstum, dem qualitativen Wachstum, das muss auch stimmen. Sonst haben die Leute auch kein Interesse da, den Spielern zuzugucken. Ja, wenn das immer nur so ein Gequäle ist auf dem Platz, dann zieht es keine Leute an. Und dann kriegt man auch keine weiteren Mitspieler oder Fans dazu. Und das finde ich eigentlich einen schönen Vergleich mit dem Körper von Jesus. Ja? Jesus ist der Teamchef der Familie Gottes, die in der Gemeinde Jesu sich tummelt, die da zusammengebracht ist, die Mannschaft, die wir darstellen sollen. Und nach dieser Einführung, nach dieser Vorrede möchte ich jetzt mit euch den Text anschauen. Epheser 4, die Verse 15 bis 16. Da schreibt Paulus dann weiter: Lasst uns, indem wir wahrhaftig sind in Liebe, in jeder Hinsicht auf unser Oberhaupt zuwachsen, den Messias, also Jesus. Von ihm her wird nämlich das ganze Gebilde zusammengefügt und verbunden durch jedes dazu beitragende Bindeglied. Das geschieht in der Wirksamkeit, die einem jeden Bestandteil zugemessen ist. So wirkt Jesus das Wachstum seines Körpers zu dessen Aufbau in Liebe. In diesen beiden Versen wird sichtbar, worauf dieser ganze Abschnitt, wo wir ja schon angefangen hatten, so ein bisschen in Verse reinzugucken, also der ganze Abschnitt Epheser 4, 1 bis 16, worauf der abzielt und warum Einheit in dieser Mannschaft Gottes, in dieser Mannschaft Jesu so wichtig ist, nämlich das Wachstum. Das habe ich mal hervorgehoben. Es taucht ja zweimal auf, ganz explizit. Und man sieht in Vers 15, da sind die bereits im Team Befindlichen im Blick, also die dabei sind. Und da geht es um das qualitative Wachstum, dass sie dem Teamchef Jesus näher kommen, dass sie ihm ähnlicher werden, dass er mit seinem Stil, mit seiner Art, mit seinem Wesen, seine Mannschaft immer mehr prägen kann. Aber, und das finde ich wichtig, das beinhaltet hier auch, und das wird nämlich schnell übersehen, es geht auch um das Hinzufügen Neuer. Es geht nicht nur um die schon dabei sind, sondern der Teamchef selber, der fügt immer wieder Leute neu hinzu. Das ist dann in Vers 16 am Anfang zu sehen. das ist dieses zahlenmäßige Wachsen. Und so baut der Teamchef Jesus sein Team sowohl zahlenmäßig als auch qualitativ auf. Das ist das Anliegen, um das es hier geht. So, und heute in der Predigt möchte ich jetzt den Fokus, das habe ich vergessen zu zeigen hier, zusammenfügen und aufbauen. So, und dann heute der Fokus, da geht es mir um wahrhaftig sein. Ich habe das jetzt mal gelb hervorgehoben. Wahrhaftigkeit. Ich stelle diese These hier in den Raum. Die Wahrhaftigkeit ist ein ganz wichtiges, ein ganz entscheidendes Wachstumshormon für den Körper von Jesus Christus, für seine Mannschaft, für sein Team, das wir darstellen für ihn hier auf dieser Erde. Ich habe Anfang Mai was ganz Spannendes erlebt. Ich hatte es ja, glaube ich, schon einmal erzählt hier. Gott hat mich mit meiner Frau in so einen Eheworkshop zum Reinschnuppern reingeführt. Und da ging es genau um den Begriff der Wahrhaftigkeit. Und das war für mich wie so ein Augenöffner, wo ich dachte, ich hatte ja bisher ein völlig verkürztes Verständnis von Wahrheit. Und was dann eben in der Folge auch Wahrhaftigkeit ist. Bis Anfang Mai dachte ich, die Wahrheit ist das Gegenteil von Lüge. So Lüge als Gegenbegriff zur Wahrheit. So, Wahrheit heißt, nichts Falsches sagen. Und in diesem Workshop habe ich neu nachdenken gelernt. Und ich habe dann auch mal in meine exegetischen Wörterbücher reingeschaut und habe dann festgestellt, was die mir erzählt haben. Das stimmt tatsächlich. Die Grundbedeutung im Griechischen, und das ist echt spannend, für den Begriff der Wahrheit, die heißt nicht verheimlichen. Das bedeutet nichts verheimlichen, nichts verbergen, nichts verstecken. Das ist die tiefe Bedeutung des Wortes Wahrheit im Griechischen. Und wenn man sich das so anfängt zu durchdenken und auf der Zunge zergehen zu lassen, da ist da echt Zündstoff drin. Ich kann nämlich immer schön die Wahrheit sagen, aufpassen, dass immer alles sachlich richtig ist, was ich sage. Es kann sein, dass ich dann zum Beispiel sage, ich tue alles für meine Frau und für meine Kinder, ich opfer mich auf, was die mir alles zu verdanken haben. Und damit vermittle ich den Eindruck, ich bin der liebevollste, fürsorglichste Ehemann von Welt. Aber es kann sein, dass ich mich trotzdem nicht im Bereich der Wahrheit bewege, weil ich was Wichtiges nicht erwähne, weil ich vielleicht verschweige, dass ich zu Hause oft rumbrüll, sodass die echt zittern vor mir, dass ich am Nörgeln bin und die sich ständig in Frage gestellt fühlen, machen wir denn nie was recht? Und wenn man sie fragen würde, meine Angehörigen, würde vielleicht ein ganz anderes Bild über mich als den fürsorglichsten und liebevollsten Ehemann der Welt entstehen. Wenn man meine Angehörigen fragen würde, würden die vielleicht sagen, wir leiden schon ziemlich unter seinem unerlösten Wesen. Wahrheit als nichts verheimlichen, nichts verstecken, nichts verbergen. Das ist nicht nur immer schön alles richtig darstellen, sachlich korrekt, dass einem nicht nachgewiesen werden kann, man hätte was Falsches gesagt. Aber durch Zurückhalten, durch Verkürzen, durch Verschweigen bestimmter wichtiger Sachverhalte, die auch zutreffen, die auch da sind, kann ich ein Bild vermitteln, das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt. Ohne, dass ich was Falsches sage. Ja? Das ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Ja? Ich fand dann auch super spannend bei meinen Nachforschungen, ich habe dann auch mal bei dem griechischen Begriff für Lüge nachgeschaut. Was meint ihr, was Lüge heißt im Griechischen von der Grundbedeutung? Hat jemand eine Idee? Wie bitte? Täuschen ist jetzt eine Möglichkeit, ja. Und wenn die Täuschung gelungen ist, was ist dann etabliert? Ein Irrtum, ja. Dann ist es nicht das Echte, das Wahre, sondern das ist der Schein, ja. Das, die Grundbedeutung des griechischen Begriffs Lüge heißt Schein. Und wenn ich das Wort jetzt sage, dann klingelt es bei euch sofort in den Ohren wahrscheinlich. Pseudos, ja. Pseudonym, ja. Das ist Pseudo, das ist nicht echt, das tut nur so, ja. Also der Begriff im Griechischen der Lüge, der steht im Gegensatz zum Echt, zum Tatsächlichen, zur Wahrheit, zur Wirklichkeit, wie sie ist. Und dann habe ich auch noch entdeckt, fand ich auch sehr spannend, in den indogermanischen Sprachen, da ist Lügen ein Tätigkeitswort. Also da wird was getan beim Lügen, dazu braucht es Aktivität. Wahrheit ist in den indogermanischen Sprachen von der Etymologie her kein Tätigkeitswort. Also ich kann jetzt nicht sagen, so wie ich sage, ich lüge heute mal, ich wahrheite heute mal, ja? Sondern die Wahrheit ist, das ist das, was echt ist, was da ist. Das ist der Sachverhalt, wie er vorliegt. Und für den kann man nichts tun und braucht man nichts tun. Das geht gar nicht. Es ist einfach, wie es ist. So ist es. Und das meint Wahrheit. Finde ich sehr, sehr spannend. Wenn man dann guckt, die anderen Sachen, die zur Wahrheit dann dazugehören in der Bibel, die da im Griechischen auch drin vorkommen, ist dann, dass eben aus der Wahrheit, so wie ich es jetzt skizziert habe, dann eben folgt, die Wahrheit ist das, was Bestand hat, das, was gilt. Da gehört dann auch Rechtschaffenheit rein. Ein rechtschaffener Mensch, das ist jemand, sein Wort gilt. Ja, was er tut, das passt zu dem, was er sagt. Ja, das ist stimmig. Ja. Und das ist etwas, worauf man sich verlassen kann. Wahrheit wird auch verwendet im Sinne von Zuverlässigkeit, von Treue. Da kann man sich drauf verlassen, da kann man sich dran festhalten. Und Gott ist ein Gott der Wahrheit. Es ist nicht ein Gott des Scheins, des Trugs, der uns irgendwas vorgaukelt, was nicht ist, sondern Gott ist der Gott, der wahrhaftig ist, der wahr ist, der zuverlässig ist, der treu ist, auf den wir bauen können. Also, im Vers 15 heißt es, wir sollen wahrhaftig sein. In dem Verständnis, was ich gerade skizziert habe, heißt es, wir sollen nichts verbergen, wir sollen nichts zurückhalten, nicht immer so abwägen, ja, was sage ich nicht, oder wie kann man es irgendwie kaschieren, verschleiern, dass es vielleicht nicht ganz so peinlich ist oder irgendwie, sondern wahrhaftig sein, was würdet ihr sagen, was heißt es heute, wenn wir Begriffe für heute nehmen, von heute nehmen würden? Aufrichtig, echt, authentisch, hattest du auch gesagt, ja, stimmig. Und es bedeutet auch transparent sein, sich transparent machen, sich öffnen, ehrlich sein. Jetzt nochmal eine Frage an euch. Was ist eine Hilfe zur Offenheit, zur Ehrlichkeit? Ein ganz einfaches Mittel, so ein Zungenlöser. Vertrauen, viel einfacher, das ist ja schon ethisch ganz, ganz hoch, Vertrauen. Alkohol. Alkohol ist ein Zungenlöser. Kennt ihr den lateinischen Spruch in vino veritas? Im Wein liegt die Wahrheit, ja? Dann die Mechanismen, mit denen wir so versuchen, unseren ja, Schein zu wahren, den Anschein des Guten aufrecht zu erhalten. Und wir sind vielleicht gar nicht so gut, wie wir gerne wären. Und beim Wein kommt dann vielleicht ein bisschen mehr davon zum Vorschein. Ich wollte jetzt nichts Falsches sagen, deswegen habe ich bei Wikipedia mal nachgeschaut und habe dann gestaunt, was unter In vino veritas alles zu finden war. Ein chinesisches Sprichwort. Nach dem Wein folgt die wahre Rede. Ist das nicht klasse? Auch die Chinesen haben entdeckt, ja, Es gibt so etwas, wo man sowas zurückhält und sich nicht so in die Karten schauen lässt. Und dann trinkt man ein Weinchen und plötzlich erfährt man Dinge. Dann kommt die Wahrheit zum Vorschein. Kann jemand Russisch? Kann jemand das lesen und übersetzen? Schade, schade, dass Lilly heute nicht da ist. Die hätte uns das vielleicht übersetzen können. Ich kann es leider nicht vorlesen. Ne ponimaju paruski, also ich spreche kein Russisch, ich verstehe kein Russisch. Laut Wikipedia heißt es, was der Nüchterne denkt, das plaudert der Betrunkene aus. Aus dem babylonischen Talmud von den Juden kommt diese Weisheit, rein kommt der Wein, raus kommt ein Geheimnis. Ist das nicht süß? Rein kommt der Wein und raus kommt ein Geheimnis. Und kann das unten jemand vielleicht übersetzen von unseren persisch sprechenden Geschwistern? Hast du es vorgelesen oder übersetzt? Ich kann vorgelesen, also ich kann es leider nicht wiedergeben. Magst du mal vorkommen ans Standmikrofon? Das wäre super. Ich will ja wissen, ob ich Wikipedia vertrauen kann.
Es bedeutet Alkohol trinken und richtig reden.
Okay, Alkohol trinken. Und kannst du es mal auf Persisch sprechen, dass wir es hören, ins Mikrofon rein?
Masti varosti.
Masti,
Alkohol trinken, rosti, richtig reden.
Okay.
Richtig verhalten.
Super, vielen Dank. Genau, also laut Wikipedia, es ist so ähnlich, bist du betrunken, sagst du die Wahrheit. Und jetzt noch was ganz Krasses, da stand auch bei Wikipedia, dass der römische Historiker Tacitus über die Germanen berichtet hat, die hätten, wenn die sich mit ihrem Rat getroffen haben, um Beschlüsse zu fällen, Sachen zu durchdenken, hätten die immer Wein getrunken, das ist dem Römer aufgefallen, ja, die haben immer getrunken, und zwar mit dem Argument, niemand kann effektiv lügen, wenn er betrunken ist. Ist doch der Hammer, oder? Also man sieht Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Authentizität, ja, was für ein weltweit verbreitetes Problem das ist, was für Weisheiten da zusammengetragen wurden unter diesem Spruch in Veni Veritas. Und man erkennt daran, aber was für ein massives Problem wir als menschliche Rasse haben. Wie schnell wir eben dann doch die Wahrheit in den Hintergrund treten lassen. Und als Menschen brauchen wir, ob wir jetzt als Christen zusammen sind oder auch in einem säkularen Gefüge, reicht ja auch schon Familie, in der wir im Grunde alle mehr oder weniger aufgewachsen sind, wie sehr da die Einheit Schaden leidet, das Miteinander Schaden leidet, wenn man nicht wahrhaftig miteinander umgeht. Und letztlich wird dadurch auch Wachstum verhindert. Und deswegen glaube ich, dass es für Paulus so wichtig war, was wir hier in Vers 15 lesen, dass wir wahrhaftig sein sollen, authentisch sein sollen, echt sein sollen. Und ich glaube, dass das wirklich das ganz entscheidende Wachstumshormon ist, damit der Leib Jesu wachsen kann. Durch Leute, die von außen reinkommen, wenn wir hier in der Gemeinde nicht wirklich wahrhaftig leben, dann kommen neue Leute rein. Die kriegen das mit, dass da irgendwie die Sachen nicht so stimmig sind. Und dann überlegen sie sich, ob sie bleiben oder ob sie dann nicht lieber woanders auf die Suche gehen. Oder auch für uns selber, wenn wir nicht merken, wir können ehrlich und offen voneinander sein, dann werden wir letztlich auf der Stelle treten. Wir selbst und unsere die mit uns unterwegs sind. Und das wird irgendwann auch zu Problemen führen. Probleme sind dazu da, dass sie gelöst werden oder dass man lernt, damit zu leben. Aber nicht, dass man lernt, sie unter den Teppich zu kehren und auszublenden. Warum sind wir so zurückhaltend mit der Wahrheit? Warum tun wir uns damit so schwer, wahrhaftig, authentisch, echt zu sein, uns zu zeigen, wie wir sind, wie es wirklich aussieht in unserem Leben? Ich glaube, es hat damit zu tun, es ist riskant. Es ist einfach ein Risiko, zu zeigen, was man wirklich denkt, wie man wirklich ist, Einblick zu geben in die Gedanken, die man hat, in die Wünsche, Hoffnungen, Ängste und so weiter, Zweifel und darüber hinaus. Wer sich öffnet, wer sich zeigt, wer er ist und wie er wirklich ist, der riskiert, beurteilt zu werden. Was ist denn von dem zu halten? Vielleicht verurteilt zu werden. Geht ja gar nicht, was der denkt oder wie der sich verhält oder wie der drauf ist. Er riskiert, abgelehnt zu werden. Vielleicht nicht offiziell. Nee, wir sind ja Christen, wir freuen uns ja über jeden, der da ist. Aber in Wirklichkeit nicht unbedingt. Sondern wir denken, nee, eigentlich wären wir eine viel reinere, eine viel heiligere Gemeinde. Gottes Geist könnte hier viel mehr wirken, wenn derjenige nicht dabei wäre oder wenn der, ja, nicht so denken würde, nicht so handeln würde. Kann dann dazu führen, dass wir uns ausgegrenzt fühlen, vielleicht sogar wirklich ausgegrenzt werden, wirklich spüren, wir kommen zu einer Gruppe Menschen dazu, die unterhalten sich noch angeregt, jetzt kommt man selber dazu. Das angeregte Reden erstirbt, betretenes Schweigen macht sich breit. Kann dazu führen, dass man benachteiligt wird. Man darf zwar dabei sein, wird nicht ausgegrenzt, aber irgendwie hat man immer so das Gefühl, es werden einem Dinge vorenthalten, man kriegt die Infos nicht mit, die wichtig wären. Vielleicht wird man auch im Hintergrund bekämpft durch üble Nachrede, ah, weißt du schon, wie der drauf ist und so weiter. Also es ist echt riskant zu zeigen, was man denkt. Und wenn man da nicht so eine Sicherheit hat, dass die Gruppe gut damit umgehen kann, dann wird man sich hüten zu zeigen, was da wirklich in einem ist. Man möchte auch nicht hier irgendwie vor die Hunde gehen. Ein anderer Grund ist vielleicht, warum wir so zurückhaltend sind mit Wahrhaftigkeit, Authentizität, Echtheit. Es ist einfach anstrengend. Und zwar für beide Seiten. Wenn ich einfach nur ärgerlich bin und ich weiß vielleicht gar noch im Moment gar nicht, warum ich ärgerlich bin, aber mir geht was richtig gegen den Strich, dann kann ich natürlich diesen Ärger versuchen zu unterdrücken. Aber wenn ich versuche, authentisch zu sein, dann lasse ich den auch raus, dann zeige ich das, dann mache ich das deutlich, ey, ich bin gerade ärgerlich, aber das wird für die anderen dann anstrengend, denn die müssen dann meinen Ärger aushalten. Und wenn ich es dann schaffe, mich nicht mit 1000 Worten dafür zu entschuldigen, dass ich jetzt mal ärgerlich war, oder das zu erklären, zu rechtfertigen, sondern wirklich einfach dazu stehe, ich bin gerade ärgerlich, ja, ich weiß noch nicht warum, aber so, dann müssen wir aushalten im Miteinander das, was daraus entsteht. Wenn ich meine Ärger zeige, dann werde ich eben mit den Reaktionen klarkommen müssen, die anderen dann an den Tag legen. Dann spüre ich, dass die nicht zufrieden sind mit mir, weil ich gerade ärgerlich bin, wenn ich ihnen Unbehagen mit meinem Ärger mache oder ihnen eine Not mache, weil für sie vielleicht Spannungen einfach unerträglich sind. Die halten das nicht aus. Und jetzt bin ich ärgerlich. Das macht was mit denen. Und jetzt kriege ich wieder zu spüren. Das ist anstrengend. Für beide Seiten. Und deswegen, glaube ich, ist auch noch wichtig, was Paulus hier ergänzt. Und damit möchte ich in die Schlussgerade einbiegen. Zur Wahrhaftigkeit braucht es unbedingt auch die Liebe. Wenn ich nur authentisch bin, nur stimmig mit mir selber und ich bin jetzt ärgerlich und alle Umwelt beglücke ich mit meinem Ärger, dass die wissen, wie ich bin, ja, und was mir gerade eben quer sitzt und so weiter. Und ich achte nicht darauf, dass ja auch andere noch da sind, dass das vielleicht auch Menschen mit Gefühlen sind, mit Ängsten sind, mit Lebenssituationen sind, aus denen sie gerade kommen, dass die vielleicht jetzt gerade nicht so empfänglich sind für meinen Ärger oder wie auch immer. Es kann so schnell taktlos sein, wenn ich einfach nur mich selbst lebe. Ich komme irgendwo rein in den Raum, hurra, hier bin ich, ja, beglück die ganze Welt und bin authentisch, bin wahrhaftig, aber es passt vielleicht gar nicht rein, weil die gerade vielleicht in einer wirklich tiefen, in einem tiefen Gespräch waren, in einem tiefen Austausch und dann kann sein, dass es verletzend ist, wie ich mich verhalte. Oder ich kann Leute beschämen, indem ich einfach raushau, ich kann dich überhaupt nicht ausstehen. Wow, was bin ich jetzt stimmig mit mir selber? Ich kann dich überhaupt nicht ausstehen, ja. Aber, ja, dich hat es jetzt umgepumpt und du denkst so, also das hätte ich jetzt auch noch gebraucht, ja. Das kann so schnell auch respektlos werden, lieblos werden, wenn wir ungebremst authentisch sein wollen, wenn wir das zur absoluten Maxime erheben. Deswegen finde ich das so wichtig, was Paulus hier schreibt, wahrhaftig sein in Liebe. Dass wir eben nicht nur uns selber sehen, sondern auch die anderen sehen. Dass ich nicht nur mich im Blick habe, sondern auch die anderen im Blick habe, in den Begegnungen, in den Beziehungen, in denen ich mich bewege, ob es die Gruppe ist, in der ich unterwegs bin, so eine Musikgruppe, die ja, ist ja auch heterogen zusammengewürfelt aus verschiedenen Leuten, wie ihr als Lobpreisteam oder in einem Hauskreis, wir als gesamte Gemeinde, deine Familie in der Gesellschaft und so weiter. Also nicht nur sich selbst sehen, sondern auch die anderen sehen. Beides im Blick haben, das ist Gott wichtig und das möchte er uns durch Paulus sagen. Aber was auch wichtig ist, alles, was ich vorher zur Wahrhaftigkeit gesagt habe, sich um der anderen willen zu verstellen oder zu verbergen, sich zurückzuziehen, ist auch nicht das Richtige. Und in diesem Spannungsfeld sind wir unterwegs. Und das Schöne ist, wir sind nicht allein unterwegs, sondern wir haben den Teamchef Jesus, der uns durch seinen guten Geist leiten will, immer besser in die richtige Balance zu finden zwischen uns selbst und der Wahrhaftigkeit, aber eben auch den anderen. Und ich finde es so super, dass Jesus unser Teamchef ist, denn Gott hat durch ihn maximal seiner Schöpfung klar gemacht, ich glaube, klarer geht's nicht, dass wir Fehler machen dürfen, dass wir nicht vollkommen sein müssen. Gottes Liebe hält und trägt uns. Der Teamchef Jesus, der kommt mit uns klar. Und in dem ganzen Chaos, wie es manchmal in uns ist und um uns ist und immer noch schlimmer wird oder scheint, schlimmer zu werden scheint, wenn Jesus die Führung hat, der wird das Schiff schon schaukeln und wieder auf Spur kriegen. Wir dürfen Fehler machen, wir müssen nicht vollkommen sein. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss die Frage mitgeben, wie ehrlich kannst du dich zeigen, wie du wirklich bist? In deiner Ehe, in deinem Hauskreis, in dem Team, wo du mitarbeitest, unter den Kollegen, Klassenkameraden, Freunden, unter denen du bist, mit denen du dich triffst, deinem Chef gegenüber, deinem Lehrer gegenüber. Wie ehrlich kannst du dich zeigen, wie du wirklich bist? Ich glaube, es ist nicht einfach, das habe ich ja versucht deutlich zu machen. Aber ich glaube, es gibt keine wirklich gescheite Alternative dazu. Denn am Ende der Zeiten, dieser Weltzeit hier, in der wir sind, am Ende unseres Lebens, wenn es hier mit uns zu Ende ist, es werden einfach alle Dinge ans Licht kommen. Alles, was Schein hat, wird zerbröseln. Es wird am Schluss nur bleiben, was wirklich ist, was echt ist, was Bestand hat. Das, was ich vorhin versucht habe, über den Begriff der Wahrheit zu sagen. Und weil es so ist, weil am Ende alle Dinge ans Licht kommen werden, deswegen lohnt es sich für uns so sehr, die verbleibende Lebenszeit, die wir noch hier auf der Erde haben, ob es noch 50, 60, 80 Jahre sind oder vielleicht noch 2, 3, oder vielleicht sogar noch weniger. Es lohnt sich, die uns verbleibende Zeit zu nützen. Jetzt schon damit anzufangen, durch die Liebe von Jesus und in seiner Liebe immer wahrhaftiger zu sein, immer wahrhaftiger zu werden, immer authentischer, ehrlicher zu werden, aber eben auch in der Stimmigkeit mit anderen. Natürlich braucht es Mut, natürlich ist es anstrengend, aber gibt es dazu wirklich eine Alternative? Ich glaube nicht. Also los, lasst uns authentisch werden in Liebe oder macht weiter, authentisch zu sein, in Liebe dazu wachsen und Gott wird uns segnen und er wird uns mehr zu einer Einheit führen und ja, er wird besser in unserer Gemeinde und durch uns erkennbar werden in dieser Welt. Amen.